Roaming, was ja im Mobilfunk halt relativ weit verbreitet ist. Das heißt also, dass halt eben der Benutzer zwischen den einzelnen Infrastrukturen hin und her roamen kann, sondern halt eben auch in anderen Ländern. Das ist halt eben ein Ansatz, der ist tatsächlich im WLAN auch. Und der wird versucht, halt eben tatsächlich eben dementsprechend darzustellen.
Irgendwas mit Windows.
Genau. Bei der WLAN-Anmeldung haben wir im Prinzip drei unterschiedliche Arten der Anmeldung. Das heißt also zum einen das offene WLAN, wo wir halt eben tatsächlich üblicherweise, das sind die klassischen Hotspots, die sehr häufig im offenen WLAN benutzen. WPA PSK und WPA Enterprise. Es gibt einen großen Unterschied bei diesen drei Anmeldeformaten, insbesondere wenn wir halt über die ersten beiden reden. Da wird als Identität tatsächlich die MAC-Adresse genommen. Bei Geräten, die die MAC-Adresse randomisieren, dann tatsächlich eben die randomisierte MAC-Adresse. Das ist hauptsächlich bei den Smartphones so. Die Randomisierung basiert tatsächlich auf den Namen der SSID. Bei dem dritten Fall, WPA Enterprise, kann man halt eben eine eigene Identität mit hinzufügen. Das heißt also entweder halt eben User Passwort oder eben ein Zertifikat. Das sind halt eben so die zwei unterschiedlichen Wege. Das heißt also hier ist es wichtig, dass die Identität zu kennen, im Sinne von, dass ich halt eben etwas habe, was halt eben dann hin und her geroamt werden kann. Also in den ersten beiden Fällen ist es die MAC-Adresse, die genommen wird, tatsächlich, die allerdings pro SSID halt eben anders aussieht und auch nicht die Geräte-MAC-Adresse ist, also jedenfalls bei Smartphones ab einer gewissen iOS und auch beim Android-Version wird die Randomisierung halt eben doch als Default inzwischen eben genommen. Allerdings basiert die Randomisierung auf dem WLAN-Namen, das heißt also dem Namen der SSID. Wofür ist die Identität in der Infrastruktur gut? Also tatsächlich, wenn wir uns die Infrastrukturen anschauen, dann ist es meistens so, dass wir halt eben die Identität halt über einen AAA-Server abbilden. Das heißt also, dass zum Beispiel ein Zertifikat oder User Passwort halt bei WPA Enterprise in einem Netzwerk bleibt und dort halt eben tatsächlich innerhalb dieses Netzwerks eben existent ist, aber außerhalb des Netzwerks halt eben existent ist. Das heißt, das Problem ist meistens, wenn ich dann das Netzwerk verlasse und dann versuche mit dem Zertifikat woanders zum Beispiel reinzugehen, dann erkennt er die Identität. Das ist mit einer der sehr lokal abgegrenzten WLAN-Szenarien, die halt eben üblicherweise weit verbreitet sind. Das heißt also insbesondere, wenn wir WPA Enterprise benutzen, dann haben wir zwar eine Identität, die wir auch roamen können, allerdings ist die halt eben nur auf das Netzwerk begrenzt. Was gibt es tatsächlich einen Weg, wie wir das halt eben umgehen können. Das heißt also, zum einen können wir halt eben den AAA-Server zum Beispiel irgendwo ins Internet legen und dann im Prinzip dann die Trennung von der Identität und dem Netzwerk an sich eben tatsächlich darstellen. Das wird bei Eduroam halt eben gemacht. Also tatsächlich ist es so, dass jede Hochschule hat ihren eigenen AAA-Server, wo sie halt eben dann tatsächlich eben die Identitäten dann zur Verfügung stellen. Und wenn ich dann die SSID Eduroam anwähle, dann werde ich halt eben automatisch mit dem AAA-Server der jeweiligen Hochschule, wo das zum Beispiel Zertifikat oder sondern Passwort ausgestellt hat, eben tatsächlich authentifiziert. Es gibt allerdings ein paar Nachteile bei diesem Verfahren. Also zum einen muss ich halt eben eine SSID haben. Das heißt also, ich muss immer dieselbe SSID benutzen überall. Und die Thematik bedeutet halt eben, dass ich hier eben keine Freiheiten habe bei der Benennung der SSID. Insbesondere muss halt eben die Infrastruktur so gebaut sein, dass halt eben der Authentifizierungsanfrage halt eben weitergeleitet wird zu den jeweiligen Issuern, die halt eben die Identität zur Verfügung stellen. Wie kann ich das jetzt tatsächlich hinbekommen, wenn ich eben mehr als eine SSID benutzen möchte? Das ist ja tatsächlich auch der große Fall, den wir aus dem Mobilfunk kennen. Das heißt also, egal welcher Anbieter da ist, ich kann halt mit meiner Identität eben tatsächlich eben das Mobiltelefon in anderen Netzen eben auch benutzen und dort halt tatsächlich halt eben auch die Mobiltelefon halt nutzen. Es werden da auch meistens sogar noch tatsächlich die Dienstmerkmale mit. Das heißt also zum Beispiel sowas wie die dann abgebildet werden oder im Rundfall, jedenfalls mit den meisten deutschen Geräten, sind es dann hohe Kosten, die dabei entstehen. Tatsächlich, wenn ich jetzt einen unterschiedlichen SSID-Namen benutzen möchte und dann trotzdem eine Föderation aufbauen möchte, dann muss ich das in irgendeiner Form tatsächlich eben signalisieren. Das heißt also, dass halt eben irgendwo hinterlegt ist, das ist eine roamingfähige SSID, die nicht mit dem Namen halt eben aufgesetzt wird. Sondern das muss halt eben in irgendeiner Form halt eben tatsächlich dargestellt werden. Das geht. Dazu brauchen wir halt eben auch eine Erweiterung des Standards. Also tatsächlich ist es so, dass halt eben bei den bei der Infrastruktur das in den Standards geschrieben wird. Also zum einen in IEEE Standard 802.11 muss halt eben tatsächlich eben hier von der Hardware auch unterstützt werden. Wir brauchen dafür dann entsprechend zertifizierte Hardware, das heißt also eben, dass die Hardware das diesen Standard hätte unterstützt. Das heißt also, die WLAN-Infrastruktur an sich, die halt eben die SSID ausstrahlt, muss halt dementsprechend halt eben diese Möglichkeit besitzen, um halt eben das anzuzeigen. Das Gleiche gilt allerdings auch für die Endgeräte. Das heißt, die Endgeräte müssen das Thema auch unterstützen. Und das ist nach wie vor einer der Probleme, die wir haben. Tatsächlich ist es so, dass halt sich insbesondere um diesen Standard, die Open Roaming Alliance kümmert. Das ist die Wireless Broadband Alliance, die sich halt eben auf die Fahne geschrieben hat, zum einen halt eben die I3E Standards zu definieren. Das heißt also, dass halt eben Erweiterungen aufgenommen werden, um halt eben einen Roaming Markierer zu setzen, sodass halt eben dann tatsächlich eben im Hintergrund ein Auto Snap-on auf diese SSID funktionieren kann. Zum Zweiten kümmert die sich tatsächlich auch um das Protokoll dahinter, also sie arbeitet auch mit der IETF zusammen, einfach damit halt entsprechende Themen, die nachher im Backend eben hinterlegt sind, hinterlegt sein müssen, halt eben dann auch funktionieren. Also zum Beispiel gewisse Radiusattribute werden da hinterlegt. Und auch das Thema, wie die Weiterleitung stattfindet, ist halt eben tatsächlich etwas, was halt eben dort relativ strikt aufgebaut wird. Es gibt ein paar relativ gute Quellen von der WBA, die halt eben auch den Standard an sich relativ gut dokumentieren. Und die WBA an sich ist offen für verschiedene Spieler. Wir haben tatsächlich einen Großteil der Hardwarehersteller sind da Mitglied. Das heißt also insbesondere eine Cisco ist tatsächlich relativ aktiv, eine Rubus, eine Aruba und noch viele andere. Allerdings ist es oft so, dass halt insbesondere Heimgeräte eben kein Open Roaming haben. Das heißt also, wenn man dann zum Beispiel die preiswerten Netgear-Sachen kauft für den Heimgebrauch, dann können die das meistens nicht. Das heißt also, die haben keine Erweiterung, die sie halt eben tatsächlich dann benötigt werden, um halt die Infrastruktur darzustellen. Was haben wir noch? Also tatsächlich ist es so, dass viele Infrastrukturprovider Mitglied sind, zum Beispiel viele Telekommunikationsunternehmen, also gerade in den USA, AT&T, Telekom und auch global andere, sind Mitglied der mit der WBA. Und die versuchen halt insbesondere die Interoperabilität zwischen ihren Netzwerken herzustellen. Tatsächlich ist es so, dass wir auch die Identitätsanbieter, da gibt es einige, Verimi zum Beispiel oder eben auch verschiedene andere, die halt eben Identitäten zur Verfügung stellen, die zertifiziert sind oder eben mal durchgeführt. Die sind auch Mitglied und können dann im Prinzip dort halt eben ihre Dienste dann für die entsprechenden Roaming-Infrastrukturen haben. Welche Rollen haben wir? Tatsächlich ist es so, dass die Open Roaming Alliance unterschiedliche Rollen zur Verfügung stellt. Das heißt also, ich kann entweder als unabhängiger Open Roaming Implementierer eben agieren. Ich kann ein Home Service Provider sein. Das sind tatsächlich hauptsächlich eben Wohnungsbaugesellschaften oder eben Gesellschaften, wo halt eben viele Dormitories zum Beispiel von Studenten eben unterwegs sind. Dann haben wir die Access Network Provider. Das sind tatsächlich eben große Hotspot-Anbieter zum großen Teil. Cloud zum Beispiel ist Mitglied. Wir haben noch ein paar andere. Und tatsächlich ist die Deutsche Bahn auch mit als Access Network Provider. Und da gibt es halt eben die Identity Provider, wo halt eben die Identitäten dann erzeugt werden und eben hinterlegt werden, sodass die Identitäten. Mögliches Setup, wie wir das gebaut haben, das ist tatsächlich so, wie wir es hier gebaut haben. Wir haben einen Access Point, der Open Roaming SSID ausstrahlt. Da kann der Name beliebig sein. Es ist ein spezielles Setting, was über den Controller gemacht wird, womit wir halt eben dann tatsächlich ein spezielles Flag setzt oder einen besseren spezielles Feld oder Felder setzt, wo man halt eben tatsächlich eben die Open Roaming SSID damit announced. Das heißt also, der Name an sich spielt erstmal keine Rolle. Tatsächlich, wenn das Endgerät diesen Frame erkennt, dann wird im Prinzip der Mechanismus im Hintergrund gestartet. Was allerdings zwingend notwendig ist, ist tatsächlich, dass wir einen Radioserver im Hintergrund haben. Wir haben hier bei uns tatsächlich eben ein RADSEC-Proxy zwischengeschaltet, dann Free Radios und danach einen weiteren RADSEC-Proxy. Der läuft bei uns in einer Azure VM und der connectet dann tatsächlich zum Radiator. Das ist eine Firma, die sich halt eben tatsächlich als Infrastrukturprovider in dem Umfeld eben tummelt. Das heißt also, sie nimmt halt Radius-Requests an und wo die dann letztendlich ausgeleitet werden. Also das ist ein mehr oder weniger ein Radius-Aggregator, der nachher auf zum Beispiel Google, Apple und Samsung dann eben verweist. Und das sind halt eben klassische Anbieter.
Was macht der Free Radios denn da in der Mitte?
Der macht im Prinzip nichts anderes außer Accounting. Also, okay. Das ist in dem Fall nur, dass wir halt eben tatsächlich eben die Accounting-Daten halt eben abliefern. Du könntest Attribute hinzufügen, also zum Beispiel VLAN oder tatsächlich Bandbreitenlimitierung oder Volumenlimitierung. Aber in dem Fall bei uns macht er tatsächlich nichts weiter außer Account.
Ihr habt Access Points, die auch wirklich RADSEC direkt können schon?
Nee, tatsächlich nicht. Also das ist ein bisschen vereinfacht. Da ist ein WLAN-Controller dazwischen. Also das ist tatsächlich auch eine VM in dem Fall. Also es ist die Rokus-Infrastruktur. Also wir haben hier ein VSZH, der dann RADSEC zu dem RADSEC-Proxy spricht. Signalisierung. Tatsächlich ist es halt eben so, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass die Signalisierung über die Infrastruktur stattfindet. Das heißt also, insbesondere werden hier die Beacon Frames genommen, wo spezielle Felder eben hinterlegt sind, die halt eben dann die entsprechenden Roaming-Partner eben machen. Das heißt also, in den Beacons an sich, in den Beacon Frames, werden tatsächlich dann die Dienste oder was halt die entsprechenden Services halt eben announced. Das heißt also, benötigt tatsächlich, um halt eben diese Sachen zu erkennen, dann entsprechende Clients, die halt dann genau diesen Dienst halt eben auswerten können, plus eben dann entsprechende Identitäten zur Verfügung stellen über entweder eine App oder halt eben tatsächlich über halt eben nativ die dann halt eben dann die Identität eben dann zur Verfügung stellen und dann beim gegen den Radioserver gecheckt werden und dann dementsprechend freigeschaltet werden. Tatsächlich nochmal ein etwas größeres Bild. Also insbesondere ist es so, dass halt eben tatsächlich die Funktionalität Hotspot 2.0 als zwingende Notwendigkeit da sein muss. Das heißt also insbesondere, dass man halt eben die Möglichkeit hat, Radiuspakete eben zu authentifizieren und die eben auch woanders hinzuschicken, das ist zwingend notwendig. Was wir hier auf diesem Bild noch sehen, ist tatsächlich der Begriff RCOI. Das sind die Kennungen, halt eben von der WBA rausgegeben werden für die entsprechenden Infrastrukturprovider oder eben tatsächlich eben Roaming-Netzwerke. Das heißt also, die RCOI kann halt eben genommen werden und man kann zum Beispiel auch nur bestimmte Partner announcen. Also zum Beispiel eine Venue hat und sagt, okay, ich bin Hilton, möchte aber jetzt keine Marriott-Kunden bei mir im Roaming haben, dann kann ich die davon ausschließen. Es gibt allerdings auch RCOIs, die sind settlement-free, das heißt also, das sind halt eben Frames, die halt oder Werte, die zur Verfügung gestellt werden können für Leute, die halt eben entweder nicht in der WBA sind, das heißt also keine Mitglieder sind, sondern von Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden können, sodass man halt eben dann auf den Netzen Raum kann. Also zum Beispiel Google RCOI kann halt eben ausgestrahlt werden, das machen wir hier tatsächlich auch, um halt eben zu sagen, dass halt eben alle Google-Dienste halt eben sich authentifizieren können und dann entsprechend da sind. Open Roaming Requirements Access Network Provider. Das ist tatsächlich der größte Fall eigentlich. Also insbesondere die Netzwerke sind halt eben nicht der wichtige Teil. Das heißt also, große WLAN-Anbieter oder WLAN-Anbieter an sich sind halt klassischerweise Access Network Provider. Das heißt also, sie haben bilden halt mehr oder weniger den Zugangspunkt zu den meisten Netzen da. Also hier ist halt, wie vorhin schon erwähnt, Passpoint oder Hotspot 2.0 Kompatibilität ist halt tatsächlich eben wichtig. Und insbesondere ist es halt auch so, dass halt eben, wenn man ein WBA-Mitglied ist, dass man Client-Zertifikate halt eben bekommt, die man halt eben dann den Members halt zur Verfügung stellt. Das heißt also, da können diese halt eben auch als in den Radioservern halt eben automatisiert. Zusätzlich gibt es die Identity Provider. Für die Identity Provider ist es halt relativ wichtig, sie müssen auch die Hotspot 2.0 Requirements erfüllen und müssen halt eben tatsächlich dann auch in den entsprechenden DNS-Records halt eben dann entsprechende Informationen. Hier ist es zwingend erforderlich, dass man WBA-Mitglied ist, insbesondere weil es Client- und Server-Zertifikate gibt. Das heißt also, diese werden tatsächlich dann auch authentifiziert und eben dann dementsprechend auch in der WBA halt eben als Identity-Provider gecheckt und warum machen wir das bei der DB Open Roaming? Tatsächlich ist es so, dass wir als Monopolist unsere Infrastruktur diskriminierungsfrei Dritten zur Verfügung stellen müssen. Das heißt also, dass egal was wir bauen oder was wir an IT-Service eben der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, wir müssen diese Dienste den Dritten zur Verfügung stellen. Das heißt also, prinzipiell ist es so, dass halt andere Provider kommen können, also insbesondere die Telekommunikationsunternehmen, und sich auf unsere Netzwerke aufschalten können. Weil eben tatsächlich, was noch eine zweite große Gruppe ist, sind die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die halt eben auf jeden Fall zwingend Zugang zu der Infrastruktur bekommen müssen. Das ist natürlich, das bedeutet natürlich auch, dass wenn wir zum Beispiel so einen Dienst bauen wie bei Wi-Fi DB, wo wir halt eben tatsächlich vom Zug zum Bahnhof eben den Kunden übernehmen. Das heißt also, man bekommt nicht nochmal ein Captive Portal angezeigt, sondern man kann halt eben seamless reisen. Das ist aktuell abgeschaltet. Das hat tatsächlich einen rechtlichen Hintergrund. Aber als wir diesen Dienst aufgebaut haben, mussten wir genau den gleichen Dienst für andere auch anbieten. Das heißt also tatsächlich, wenn jetzt zum Beispiel ein OREC-Zug mit seinem WLAN, das fahren ja inzwischen auf der Strecke relativ häufig, in den Bahnhof kommt, dann mussten wir eine Funktion zur Verfügung stellen, die halt eben die OREC-Reisenden übernimmt und tatsächlich eben dann diese halt eben ohne eine erneute Auswahl des Captive Portals halt eben. Bei diesen Infrastrukturen wird aber auch relativ schnell deutlich, was eben der Mangel an sich ist. Also zum einen, wenn die OREC eine andere SSID benutzt, dann wissen wir nicht, welche MAC-Adresse dahinter ist. Das ist immer wegen der Randomisierung halt eben genau mit einer der Probleme. Das heißt also, die OREC muss uns diese MAC-Adresse dann mitteilen und dann tatsächlich auch in der Radius-Infrastruktur dann wieder übernommen und bekommt dann von uns kein Captive Portal geworfen. Genauso umgekehrt. Und tatsächlich ist es so, dass halt die MAC-Adressen übernommen werden können.
Aber wenn die MAC-Adresse ja pro SSID ist, randomisiert?
Das ist genau das Problem. Also tatsächlich wird ein Dump gemacht. Also was die ODEC oder besser gesagt Partner, wir haben das tatsächlich mit der ODEC nicht am Laufen, sondern mit dem RMV in Hessen, die schieben uns alle authentifizierten MAC-Adressen alle 5 Minuten rüber. Und wir bekommen halt eben dann die MAC-Adressen von denen. Das Problem ist allerdings, das geht nur, wenn die halt eben tatsächlich eben die Randomisierung ausgeschaltet haben, weil nur dann kriegen wir halt tatsächlich die realen Device-Adressen. Daran erkennt man aber auch, dass MAC-Adressen als Identität einfach auch komplett blocken sind. Also das ist halt eben genau mit dieses große Problem. Also am Anfang war das nur so gewesen, als die iOS und die Android-Version noch nicht so stark randomisiert hatten, dass das relativ gut funktioniert hat. Mit jedem neuen Update wird es immer schlimmer. Das heißt, wir kriegen tatsächlich eben die MAC-Adressen keine vernünftige Identität hin. Das ist tatsächlich das Problem. Lustig ist es, bei Wi-Fi-DB, also obwohl es 2 oder 3 unterschiedliche Systeme sind, also im Zug, Fernverkehr und Regionalverkehr sind unterschiedliche Systeme und auch die Bahnhöfe sind unterschiedliche Systeme. Aber dadurch, dass die SSID-Namen gleich sind, bekommen wir tatsächlich die realen MAC-Adressen. Das hat auch tatsächlich zu einem Verfahren geführt vor der BNetzA. Flixtrain hat uns tatsächlich verklagt und gesagt, wir bevorzugen unsere internen Verkehrsunternehmen, weil halt eben die Übernahme funktioniert und daraufhin mussten wir tatsächlich dann dementsprechend nachweisen, dass es 3 unterschiedliche Systeme sind. Das heißt also, dass wir halt die MAC-Adressen austauschen und dass eine Flixtrainer prinzipiell auch daran teilnehmen kann. Das Problem ist allerdings bei randomisierten MAC-Adressen, dass wir halt eben wirklich genau in der Hölle sind eigentlich. Ja.
Dann muss Flixtrain halt die SSID Wi-Fi at DB einfügen.
Den Vorschlag haben wir nicht gebracht. tatsächlich müssen wir die Infrastruktur ja kostenfrei, oder das heißt mal so, nicht kostenfrei, sondern wir müssen sie allen zur Verfügung stellen. Das heißt also, ich könnte jetzt am Bahnhof zum Beispiel hergehen und auch Flixtrain aussparen. Ne? Ich muss das nicht kostenfrei machen. Also es gibt da eine Open Book Policy, also wir müssen es zu Selbstkostenpreis plus 10% Management darstellen und müssen das auch da gegenüber der BNetzA nachweisen, was unsere Eigenkosten.
Und am Ende strahlst du dann 20 SSIDs aus und das WLAN ist rot.
Ja, und das ist halt eben genau das Problem. Also die Infrastruktur kann tatsächlich nur 8 SSIDs, das sind in dem Fall, also 16 wäre das Maximum, was geht. 15 ist, glaube ich, das Maximum, weil 0 geht, glaube ich, nicht weg. Das ist aber das Problem, dass du im Prinzip dann deinem Bahnhof zupflasterst mit unterschiedlichen SSIDs und allein darüber, über die Beacon-Zeit halt eben schon relativ viel Airtime frisst. Das ist gerade an so einem Bahnhof, wo halt eben dann 20 Access Points hängen, führt das eigentlich zu einem unbrauchbaren Dienst. Das ist natürlich schon auch mit einem großen Problem.
Wenn man die SSIDs nur temporär ausstrahlt, also zum Beispiel Flixtrain ist nur dann eine halbe Stunde vor, eine halbe Stunde nachdem der Zug da ist.
Ja, aber das Problem ist, du musst den Reisenden ja wieder übernehmen in irgendeiner Form. Tatsächlich gibt es Modelle, also die sagen dann auch, ja, ist uns zu teuer, so einen ganzen Bahnhof mit so einer SSID zu clustern. Mir ist es persönlich tatsächlich so egal. Also die können gerne Flixtrain überall auf dem Bahnhof haben, da habe ich überhaupt gar keinen Schmerz mit. Oder Transdev oder wie sie alle heißen. Also es gibt tatsächlich irgendwas um die 109 Eisenbahnverkehrsunternehmen. Davon sind aber auch nur ein paar interessant. Also tatsächlich eben das, also WLAN in ihren Zügen oder in ihren Transportsystemen halt eben zur Verfügung stellen. Aber wir merken schon, also tatsächlich eben so ein Captive Portal als Lösung eben für eine Authentifizierung. Also tatsächlich wird das Captive Portal nur dazu genutzt, um halt eben einen Vertrag zu schließen mit dem Reisenden, also mit dem Benutzer, dass der Internetdienstleistungen eben zur Verfügung gestellt bekommt und in welcher Form. Das heißt also zum Beispiel sowas wie Volumenbegrenzung oder eben Bandbreitenlimitierung oder sowas, das muss alles da enthalten sein, plus eben der rechtlich notwendigen Dinge. Das heißt also zum Beispiel, der Dienstanbieter muss klar sein, der ISP muss klar sein. Das heißt also, wer ist derjenige, der nachher letztendlich den Traffic übernimmt und in welcher Form wird dieser Traffic halt eben dann auch verarbeitet. Das heißt also, alle Themen, die wir halt eben eintragen, Verarbeitung, insbesondere MAC-Adressen und alle personenbezogenen Daten müssen halt eben da drin stehen. Weil ein Captive Portal halt eben tatsächlich eben eine relativ einfache Möglichkeit ist und üblicherweise dauert das irgendwas zwischen 0,9 und 1,4 Sekunden, bis die Leute die AGBs gelesen haben, den Button geklickt haben und nicht ins Internet gegangen sind. Das wissen die, deswegen ist tatsächlich aber auch eine Begrenzung drin. Das heißt also, in so einem Captive Portal, in diesem Vertragsschluss, kannst du nicht irgendwelchen Unsinn reinschreiben und du kannst den Benutzer auch nicht unendlich freischalten. Das heißt also, da gibt es eine gesetzliche Grenze, die liegt bei 7 Tagen aktuell. Also das heißt, nach 7 Tagen musst du den Benutzer die MAC-Adressen löschen und musst du im Prinzip noch ein Captive Portal werfen. Das größte Problem, was du allerdings hast, ist, du musst jederzeit auch die Möglichkeit haben, dass du den Benutzer, dass er selber wählen kann, dass er sich ausloggt. Das ist der einzige Grund, warum die meisten Leute im Prinzip nur den Tag als Online-Zeit nehmen.
Das ist der Grund, warum man, wenn man hier ins Open Roaming geht, 6 Stunden als Zeit angezeigt bekommt? Du bist im Handy? Oder macht das das Handy?
Das macht das Handy.
Eine Frage, wo das mit den 7 Tagen herkommt?
Das ist tatsächlich etwas, was als juristisch safe angesehen wird. Also das ist bei uns es muss ein abgegrenzter Zeitraum sein und es muss halt eben tatsächlich die Möglichkeit geben, dass du halt eben hier auch den Vertrag revoken kannst. Deswegen wird bei uns als juristisch safe angesehen 7 Tage. Aber es gibt da keine feste Grenze. Allerdings sind die 7 Tage sowas, was akzeptiert ist. Also im Sinne für einen temporären Vertragsschluss, das ist mehr oder weniger ein Haustürgeschäft, was du machst. Also tatsächlich, Open Roaming bietet uns halt eben zwei große Möglichkeiten. Also zum einen müssen wir die Identität nicht selber vorhalten. Das heißt, das kann irgendjemand anders machen. Wir haben einen Identitätsprovider tatsächlich, der heißt BahnID. Den werdet ihr demnächst auch alle kennenlernen, weil der neue Navigator basiert nämlich auf BahnID. Damit werden alle Dienste umgestellt, die tatsächlich jetzt bei der Bahn drin sind. Das heißt also, ihr habt diese BahnID, um halt eben dann tatsächlich eben alle Applikationen oder alle Dienste halt eben nutzen zu können. Das wird jetzt sukzessive ausgerollt. Also zum Beispiel auch, was wir mit dem Identity Provider zum Beispiel auch machen, ist, es gibt am Bahnhof, am Ostbahnhof, gibt es einen 24/7-Store, wo man im Prinzip reingeht, sich die Sachen rausnimmt und dann rausgeht und die werden automatisch abgerechnet. Da gibt es eine Altersprüfung. Das heißt also Zigaretten, also Tabakprodukte und Alkohol darfst du halt nur kaufen, wenn du über die Altersprüfung durchgegangen bist.
Was passiert, wenn jemand, der nicht durch die Altersprüfung geht, trotzdem mit einem Päckchen Zigaretten rausgeht? Ja, ist ja niemand da, der es checkt?
Oder wenn jemand die sich Sachen mitnimmt und gar keine Bahn-ID hat, also die Navigator-App nicht?
Du kommst nicht rein. Also. Das ist eine Schranke, also sicherlich kommst du da irgendwie dann auch rein, aber du musst dann im Prinzip mit deinem Telefon halt eben, wenn du reingehst, musst du dich identifizieren. Also das heißt,
was denn?
Das ist eine App, also tatsächlich.
Das heißt, die DB Navigator-App darf ich, kann ich demnächst nicht mehr nutzen, weil ich mich da nie eingeloggt habe.
Ja, die Navigator-App wird demnächst auch ersetzt werden. Also es gibt eine neuere Version. die wird dann halt basiert auf Bahn-ID. Es hat einfach den Vorteil, dass halt eben das gesamte Universum, was bei der Bahn existiert, dann über dasselbe Login funktioniert.
Und wie wollt ihr die Altersauthentifizierung vornehmen?
Das ist ein Dienstleister, der das macht. Also tatsächlich hier,
ne, also. Nur, weil ich war gestern mit meiner Frau in der ZDF Mediathek vor 22 Uhr. Ich habe mir erst ein Login angeschafft und irgendwann mal kam der Punkt. Okay, Alters, da muss man den Personalausweis, wenn man sagt, ihr habt das nicht mehr alle. Ich kenne niemanden, der das benutzt. Kennt jemand, der das benutzt?
Nicht bei der Mediathek. Also das ist natürlich.
Personalausweisfunktion.
Also insbesondere wenn halt eben alle Pornoanbieter sagen, ja, ich bin älter als 18, dann ist das okay. Also das ist einfach tatsächlich so ein bisschen lächerlich.
Aber du weißt es nicht, wie es funktioniert.
Ich weiß gar nicht, welcher Anbieter das ist, aber tatsächlich ein klassischer Anbieter im Hintergrund, der halt eben auch für Banken genommen wird. Also
okay.
Hier halten sie in die Kamera und machen sie ein Bild und also Video wird halt hauptsächlich genommen.
Bin ich mal gespannt, wie ihr das gelöst habt.
Tatsächlich wäre es schön, wenn man da den Personalausweis benutzen könnte. Also, weil die meisten haben ja tatsächlich inzwischen einen Chip drin. Also, Identität ist eigentlich schon da. Ne?
Aber das benutzt doch keiner.
Ja, das ist halt eben genau das Problem.
Ganz viele Studierende durften es gerade nutzen, um die 200 Euro zu bekommen. Die haben mich jetzt alle zum Beispiel eine Bund-ID zugelegt.
Oder, ja, oder Elster kannst du auch machen. Ja, aber das ist auch Absprungrate ist bestimmt 100% bei dem Punkt. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass jemand das macht.
Ja, also tatsächlich, der 24/7 Store, der hat viel Presse bekommen und da steigen die Nutzerzahlen relativ stark an. Lustigerweise ist das Hauptprodukt, was aktuell gekauft wird, also der ist jetzt seit, keine Ahnung, 2 Wochen offen ungefähr, Red Bull und Bier am Abend. Also
wichtigen Sachen, die man braucht.
Red Bull am Morgen und Bier am Abend, das sind die Hauptprodukte, die gekauft werden.
Ostbahnhof oder? Ostbahnhof, ja. Lass du gleich nachher vorbei?
Komm, wir fahren mal schnell hin.
Also tatsächlich ist der 24/7 Store relativ hart, was Datenschutz angeht, weil du musst halt mit Videokameras gefilmt und tatsächlich, ob du ein Produkt rausnimmst oder nicht, damit das erkannt wird, das ist schon relativ heftige Technik. Da wird sehr viel mit den Daten gemacht, also die werden halt eben sehr intensiv verarbeitet. Und das war eigentlich die längste Prüfung, die wir hatten. Also tatsächlich, der Dienst darf nicht in der Cloud laufen, muss aber dann tatsächlich eben Transaktionsserver im Hintergrund bedienen. Es muss halt anonymisiert sein, es muss pseudonymisiert sein, was natürlich schwierig ist, wenn man halt eben eigentlich eine Identität haben möchte. Und deswegen, also es dürfen keine Bilder entstehen, die halt eben ansonsten cross-referenziert wurden. Also du wirst tatsächlich automatisch verpixelt. Also so ein paar Dinge, die fanden die gar nicht so lustig.
Angenommen, ich gehe mit einer Skimaske rein.
Und 20 andere auch mit einer Skimaske.
Sofort Alarm, dass die Polizei kommt. Und dann gibt es kein Bier mehr.
Ja, tatsächlich.
Skimaske und selbes Outfit.
Wir haben
eine Fußballmannschaft.
Wir haben alles möglich probiert. Also wir sind mit Roller, wir sind mit Hüten, wir sind mit Masken, mit all den ganzen reingekommen. Solange du halt eben identifiziert bist, wirst du auch getrackt. Ne? Das heißt also, selbst wenn du sie nachher ausziehst, deine Maske oder sowas, erkennt das System.
Surfer im Gang.
Tatsächlich, Behavioral-Sachen sind da drin.
Schmuck.
Nein.
Haben halt so ein, also gibt es ein Limit auf die Eintrittskontrolle, die wir gleichzeitig rein dürfen?
Tatsächlich ist der Laden sehr klein, also du wirst.
Ja, ich baue genau darauf. Ich glaube genau darauf.
Genau, also tatsächlich ist das halt eben mit einer der Probleme, die wir dort
haben. Es gibt ja eine Sache, die keiner aus dem Hand gibt, das ist sein Handy, mit dem er reingekommen ist. Und darüber kannst du jeden in den Laden treffen.
Kann ausgehen, upsi, mein Akku ist alle.
Ja, dann hast du ein Problem.
Wie kommt nicht mehr, wenn du in den SWAT-Team rein
kannst du auch. Ich meine, innerhalb von so einer Fußballmannschaft kann man auch mal Handys tauschen.
Ja, eine Bank kaufen.
Du halt die Zeche für deinen Kumpel zahlen.
Ach so. Was ich ganz gerne noch betrachten möchte, ist allerdings tatsächlich, wenn ich jetzt die Identität habe, gibt es andere rechtliche Grundlagen. Bei Captive Portals ist es so, dass aktuell es so ist, dass es, wenn du 100.000 Benutzer gleichzeitig hast, dann erst musst du automatische Lawful Interception Systeme implementieren. Das heißt also, wenn du die Person nicht kennst, weil die eben nicht registriert sind, dann musst du, hast du diese Schwelle. Ansonsten musst du halt eben diese klassischen SINA-Boxen halt eben dann implementieren oder installieren und automatische Ausleitung halt eben sorgen. Das gilt bei bekannten Nutzern nicht. Da ist die Zahl bei 10.000. Das heißt also, 10.000 bekannte Identitäten in deinem Netzwerk bedeutet, dass du halt tatsächlich dieses System vorhalten musst. Das ist halt relativ schnell erreicht.
10.000, für wen zählen die 10.000? Für den IDP oder für die entsprechenden Network-Provider?
Das ist tatsächlich genau auch dieses Edorum-Thema, also die 100.000 Euro-Frage. Auch eine Edorum müsste eigentlich, den Access-Network-Provider müssten eigentlich tatsächlich eben dafür Sorge tragen, dass eben die 10.000 nicht überschritten wird. Das ist an uns.
10.000 gleichzeitig oder 10? Okay, das, so viel haben wir in den WLAN nicht.
Ja, genau. Das ist halt eben der Weg, wo es rausgeht. Ich habe mit dem Paffrat darüber gesprochen und der ignoriert das relativ hart. Also,
wohnt eine große Uni, die halt irgendwie 30.000 Studierende hat, die wird kann halt zu Punkten natürlich locker mal 10.000 Leute im WLAN haben. Eine kleine Fachhochschule, die so und so bloß 3.000 Studierende hat, die ist natürlich sehr selten, dass man vielleicht mal 10.000 Leute drin hat.
Ja, aktuell wird dieses Thema so ein bisschen beiseite geschoben. Das können wir nicht machen. Wir müssen das betrachten. Das ist einfach die Fallhöhe. Das ist halt eben tatsächlich das Problem. Das bedeutet aber auch, dass die Dienste, also das Netzwerk an sich, das Backend sehr teuer wird.
Gibt es dann?
Ja, genau.
Da gibt es automatisch Kritis. Das ist okay. Aggregationsregeln. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die Uni ist ja schön, betreibt das Netz, aber plötzlich betreibt bei einer Uni mit 50.000 Studenten verteilt über 7 Standorte nicht mehr die eine Uni das Netz, sondern 7 kleine Firmen, die an einem Standort jeweils das Netz betreiben, ja, wo sich keine 10.000 aufhalten.
Genau, den Trick haben alle auch schon. Den Trick haben andere auch schon sich überlegt, aber es zählt das Gesamtsystem. Also tatsächlich. Das heißt also, auch wenn du das fragmentierst, es zählt im Prinzip das, was du darstellst. Also ob du jetzt einen Campus hast oder 100, das spielt keine Rolle. Das ist tatsächlich auch für mich ein Problem, weil 10.000 überschreiten wir locker. Also,
aber wenn ihr das dann doch für Open Roaming implementiert, dann könnt ihr das gleiche doch auch für Edorum nutzen und gleich Edorum mit ausstrahlen.
So, genau. Tatsächlich, die Dinge sind verknüpft. Ne? Also ich löse damit tatsächlich zwei Probleme und das finde ich auch gut. Allerdings muss man natürlich, also ich habe auch mit ein paar Fragen darüber gesprochen, was macht Edorum im Sinne von Open Roaming? Die sind tatsächlich WBA Alliance Mitglied und spielen da auch mit. Allerdings ist das eher ein Dienst, den sie separat sehen. Das heißt also, Edorum wird es weiterhin geben und es soll dann irgendwann eine Funktionalität geben, wie Leute von Edorum nach Open Roaming eben migriert werden können. Das heißt also, insbesondere die Identitäten werden von den Unis dann weggenommen tatsächlich und dann wird es eine Edorum-Identität geben, die dann halt in Open Roaming halt eben dann.
In AppDirectors hat man ja schon für Edorum.
Also weil ansonsten müssten halt eben die Unis sich als IDPs alle anmelden bei Open Roaming, was natürlich schön viel Traffic generieren würde auf jeden Fall, aber die meisten Unis erfüllen leider nicht die Anforderungen, die gestellt werden. Also das heißt, dass die Leute halt
gewesen sind. Wie läuft die Zuordnung bei Open Roaming? Bei Edorum ist es ja, du hast mein Realm, darüber weiß man zu welchem Identität. Und wie läuft das bei dann Open Roaming?
Das ist tatsächlich eben ein bisschen anders gelöst. Also du in der Beacon-Abfrage werden hinterher über ePool halt eben deine Open-Roaming-Identitäten eben mitgegeben. Das kannst du über eine App machen. Also bei iOS ist tatsächlich notwendig, dass du eine App benutzt. Das ist die Cisco Open-Roaming-App. Und da kannst du eine Identität hinterlegen, die dann im Prinzip dann übertragen wird. Bei Samsungs ist es tatsächlich so.
Ich muss noch wissen, muss er denn am Ende, muss der Infrastrukturrechner weisen, zu welchem Identity Provider muss er das schicken und das.
Wir haben das anders gemacht. Tatsächlich ist es ja so, dass wir
Ach so, ihr schickt das ja dann an den großen Radiator, aber der muss es ja auch irgendwie unterscheiden können.
Das ist so, aber das ist seine Magie.
Also, okay.
Die Folien sind weg. Die Folien sind weg.
Ah, okay, sorry.
Aber du hast ja nicht den Screen geteilt, du hast ja bloß das Fenster geteilt.
Ja, genau.
Wie ist das jetzt bei Samsung?
Nehmt einfach, können Sie reinklicken.
Wer wollte das gerade?
Plus, glaube ich. Plus, andere Ecke. Ah, nee, jetzt ist Bildschirm wieder da. Jetzt hast du unten das Icon.
Unten ist der Bildschirm.
Hier, genau.
Wenn ich das ja vorher Vollbild schalte, dann ist es wahrscheinlich wieder weg. Aber.
Mal, sind die Folien noch da?
Ja, ja.
Also, tatsächlich ist es halt eben so, dass wir das Thema an den Radiator weitergeben. Also, insbesondere, wenn du halt kein Identity Provider bist, dann ist es besser, jemanden, der als Aggregator dient, eben weiterzugeben.
Ja, sein können, dass du weißt, wie das dann entsprechend differenziert wird, ob das nun Google, Samsung oder.
Tatsächlich wird die Kennung gemacht. Wird die R-Coys gemacht.
Also nicht nur der Access Point Center soll R-Coy, sondern meine Roaming-ID hat auch eine R-Coy.
Genau, also der sendet die R-Coy von dem entsprechenden Dienst dann.
Wolltest du eben noch den Unterschied zwischen Samsung und Apple erzählen?
Ne? Also bei den Samsungs ist es tatsächlich mit eingebaut. Also du kannst bei den Samsung-Telefonen die Samsung-ID benutzen. Jetzt muss man sich überlegen, ob die Samsung-ID so ein toller Mehrwert ist. Du kannst aber auch tatsächlich eben die Open Roaming-App von Cisco benutzen. Da tauscht man einfach nur den einen durch den anderen aus. Also du kannst aber auch deine Google-ID benutzen, tatsächlich, also auch bei den Samsungs, dass man, die haben bereits eine Google-ID durch irgendwelche Dienste, die man halt eben nutzt, also hauptsächlich eben Mail oder eben
YouTube.
Ja, genau, also darüber kriegt man dann, hat man dann halt eben irgendeine Google-ID, die man da hinterlegen kann. Das heißt also, ich muss dann eben tatsächlich nicht nochmal Samsung.
Das ist ja lustig, wie Open Roaming, weil man beim App Store nach Open Roaming so viele Apps man findet. Aber das ist gut nicht.
Ja, die steht, tatsächlich ist es die an Nummer 1. Und nur wenn du dran klickst, dann siehst du, dass die von Cisco ist. Also.
Ich habe mich mit einem Google Pixel connected und es sieht so aus, als könnte man die Identity auch wechseln. Also ich bin jetzt gerade mit der Google ID quasi angemeldet. Ja. Bin also jetzt ein flüchtiger Linux-Pinguin, der jetzt hier brav auch eine Adressen bekommt. Sehr cool. Aber von wem bekomme ich die jetzt eigentlich?
Was, die IP-Adresse oder?
Ja, also was passiert, wenn ich die ID ändere und die zum Beispiel EduRoam, meine EduRoam-Identity anmelden würde?
EduRoam funktioniert bei uns tatsächlich jetzt nicht, aber klassischerweise würdest du halt im Prinzip auch wieder woanders einfach nur authentifiziert werden. Wir tweaken nicht, also wir senden keine weiteren. Also wir könnten zum Beispiel sagen, Google-Benutzer bekommen mehr Bandbreite. Das können wir machen. Also oder zum Beispiel Apple-Benutzer, die limitieren wir im Volumen. Das kann man machen.
Wird das dann quasi? Welche Rolle spielt dann noch die SSID? Weil also die SSID. Danke. Deswegen sehe ich die auch in meinem Handy eigentlich erst in den Details hinterher.
Ja. Muss die SSID aber trotzdem gebroadcastet werden? Ja. Weil du meinst, das wird über.
Ja, aber tatsächlich wird das Feld, die R-Call-Felder, in dem Beacon wird ausgewertet. Tatsächlich heißt die SSID hier OR-Test. Ne? Aber wenn du ein Open-Roaming-fähiges Gerät hast, dann siehst du die als Open-Roaming-SSID.
Was passiert, wenn es zwei gibt?
Wir aussuchen. Also werden die beide dargestellt. Es ist halt dann eben awkward in einer gewissen Weise. Also im Sinne von, welche ist welche. Ne? Also es ist halt eben genau das Problem, was halt eben tatsächlich. Tatsächlich sind die Pixels momentan die weitesten. Also Google ist sehr aktiv da, was das angeht. Und die versuchen das auch nicht so kompliziert zu machen wie bei Samsung. Samsung versucht noch Business-Modelle dazwischen zu hängen. Also tatsächlich, wenn du eine Samsung-ID hast, dann gibst du relativ viel von deinen Daten weg. Also das ist so.
Wie viel seht ihr jetzt von meiner Google-ID an der Stelle überhaupt?
Gar nichts. Direkt über RATSEC rausgeschoben.
Ihr könnt theoretisch die E-Mail-Adresse sehen, weil ja. Zumindest bei Open Roaming App hat er mich jetzt gefragt, ob ich meine E-Mail-Adresse scheren möchte und hat gesagt, wenn ich das sage, nein, dann kann ich mir zum Beispiel Dinger nicht verwenden, wenn die deren Policy sagt, sie wollen die E-Mail-Adresse haben.
Genau. Also du kannst Business-Modelle aufsetzen, das ist auch Teil der WBA. Ne? Also nur für uns steht das nicht im Vordergrund. Also für uns ist es tatsächlich eben schön, dass du halt eben eine Auto-Snap-In SSID hast mit einer Identität, wo du halt eben als identifizierter Benutzer halt eben den Netzwerk bist.
Das ist schon gut. Bei dem Open Roaming hast du seit IPv6.
Entschuldigung.
Nicht bei der Deutschen Bahn nicht erwartet.
Tatsächlich hat die SSID ein Kollege aufgesetzt, der sehr aktiv ist, der ist externer bei uns und das läuft erst seit gestern, also tatsächlich.
Aber das Lustige ist, ich konnte mir ja auch mit der Apple-ID und die Apple hat dann sofort angeboten, hier mach mal gleich privater E-Mail-Adresse.
Ja, ja genau. Gibt es noch Fragen zu diesem Thema? Also insbesondere, was ich eigentlich schön fände, wenn wir auch als Identitätsprovider eben auftreten würden, also das heißt, Bahn-ID im Umfeld als IDP benutzen und dann halt eben unser Access-Network halt eben tatsächlich für die Fläche halt benutzen. Das heißt also, dass du halt eben mit einer App, mit Bahn-ID eben dich authentifizieren kannst, aber gerne auch beliebig andere. Also hier zum Beispiel eben Google-IDs oder Samsung oder was auch immer.
Wenn, zum Beispiel so der Hardware-Voraussetzung. Also wenn ich jetzt sehe, die Cisco-Dinger können alle schon Hotspot 2.0, dann wären die an sich Open Roaming tauglich.
Ja, also Cisco sind auch die am weitesten sind. Also tatsächlich sind die sehr aktiv, was das angeht. Also die versuchen alle ihre Enterprise-Hardware eben Open Roaming-fähig zu machen. Das heißt, auch die Merakis ziehen jetzt nach. Also das heißt, alles, was sie eben zugekauft haben, das Small Business und nicht Enterprise, also die Consumer-Grade-Produkte von Cisco, die sind nicht Open Roaming. Also tatsächlich auch, wenn du so einen kleinen Router hast oder so, dann also die 960er oder sowas, die sind nicht Open Roaming. Aber aktuell ist es so, dass halt eben insbesondere die Spezifikationen, die da geschrieben wurden, also für I3E, dass die meisten Hersteller da inzwischen drin sind. Also lustigerweise, LANcom ist auch sehr aktiv, als einer wenigen deutschen Hersteller. Es gibt noch ein paar andere kleine Hersteller, die überraschend aktiv sind. Galgo ist aus Spanien zum Beispiel, die kennt eigentlich keine Sau, aber die machen schon auch gute Hardware. Ne? Also, was ich halt mir tatsächlich wünschen würde, ist halt insbesondere, dass halt eben dieses Thema mit den Accounts, also den Identitäten, die man halt eben anlegen muss, ein bisschen vereinfacht wird. Also eine Samsung-ID anzulegen, ist wirklich nicht so richtig intuitiv. Ja. Das muss man zwar nur einmal machen, aber...
Also hier mit der Cisco Open Roaming App war es halt so, möchte ich mich mit Apple einloggen oder möchte ich mit Google einloggen? Klick, dann kam halt Login-Fenster jetzt von Apple und bluff und dann funktionierte es auch. Bloß das Authentifizieren hat ewig gedauert, gerade am WLAN. Ja. Aber das kann man ja von Edurum auch, je nachdem, wie schnell die Pakete halt durchgereicht werden.
Wir haben quasi Frage aus dem Chat, indirekt, wie es aussieht, ob der Benutzer, wenn du Open Roaming Funktionalitäten hast, muss der Benutzer dann überhaupt das WLAN noch, die SSID noch auswählen oder funktioniert das im Hintergrund?
Das kannst du einstellen bei den meisten Telefonen, ob du halt einen Autosnap on haben willst auf Open Roaming SSIDs oder ob du es halt eben bleiben lassen willst. Also das Auto-Snap-On ist ein relativ geiles Feature, um ehrlich zu sein. Also weil damit, also gerade dieser Medienbruch mit den Captive Ports, der wird komplett vermieden werden.
Es kam die großartige Idee, man könnte ja eine SSID Open Roaming nennen und der Benutzer könnte das in der GUI ja nicht auseinanderhalten.
Ja, kann man bestimmt.
So wie man sich überall eine SSID Edurum ausstrahlen kann und dann guckt, welche Geräte falsch konfiguriert sind.
Ja, genau. Also schön wäre es, wenn halt insbesondere das Onboarding noch ein bisschen einfacher wäre. Also halt der Umweg über die Cisco Open Roaming App, das ist ein Weg, aber du musst halt eben tatsächlich noch relativ viel tun.
Weißt du, ob Apple da irgendeine Bestrebung hat? Weil du hast ja vorhin Apple als Identity Provider ja unten schon mal aufgeführt, ob sie da Bestrebung haben, das in iOS und macOS einzubauen?
Also Apple versucht hier tatsächlich einen eigenen Dienst wieder mal zu etablieren. Sie werden so langsam in die richtige Richtung gedrückt. Also sie fügen sich dahin, liegt halt eben auch daran, dass halt tatsächlich die Themen, also was halt eben die LAN-Chips angeht, Apple da versucht sein eigenes Ding zu machen. Aktuell ist, glaube ich, Broadcom, der Chip-Hersteller, den die separiert benutzen, Qualcomm ist raus. Und versuchen aber eigene Chips zu entwickeln.
Bist du bei Windows, Linux und wie sieht's da denn aus? Oben oder?
Das Gleiche, also tatsächlich, da ist viel Handarbeit zu tun. Also Open Roaming ist da nicht ganz so einfach einzurichten. Wenn es dann mal läuft, ist es aber eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr einfach.
Aber da gibt es jetzt nicht einfach so Apps, die man da installieren kann?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Also bei Windows, ich habe das bei also tatsächlich ist der Use Case bei uns in den Bahnhöfen relativ selten mit Laptops. Also auch Apple MacBooks oder sowas habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Also wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, dass es halt eben auch über Apps gemacht. Ich denke, bei Linux kann man das sicherlich auch händisch realisieren. Das heißt also, dass man halt eben über Skripte das regelt.
Eine Frage noch aus dem Chat. Wie sieht es mit dem Roaming zwischen verschiedenen europäischen Bahnunternehmen aus?
Tja, tatsächlich, was das Thema angeht, schienen sie alle nach Deutschland. Also SNCF hat gesagt, wir wollen das auch, sobald ihr das habt. Genauso wie die ÖBB. Die Schweizer wollen gar kein WLAN in ihren Zügen haben, weil die haben überall Mobilfunk. Sie würden aber tatsächlich die SIM-Karte als Identity also das heißt, also die Swisscom zum Beispiel würde halt eben die SIM-Karte als Identität halt eben benutzen, um halt eben einen Roaming-Vorgang eben darzustellen. Aber alle anderen Bahnen schielen sehr stark darauf, was wir machen.
Interessant für die Schweiz, da gibt es ja kein Roaming, ist ja keine EU. Die muss man richtig bezahlen.
Ja, das ist tatsächlich mit das teuerste Reiseland, also wenn es um Telekommunikation geht. Allerdings gibt es dort an jeder Ecke halt eben auch für 30 Euro eine Flatrate und die ist real flat. Ne? Also das ist tatsächlich dann der Unterschied. Also und zusätzlich die SIM-Karten, die ja im Prinzip mehr oder weniger ein Zertifikat sind, die kannst du dann eben für das WLAN rumnutzen. Das ist relativ spannend. Also,
das ist aber wahrscheinlich wieder eine entsprechende App, die das dann umsetzt.
Ja, es abhängig. Also ich meine, du kannst es ja aktuell bei den Hotspots machen. Ne? Also du kannst Swisscom Roam in vielen Hotspot-Netzen. Das heißt also, wenn du ein Swisscom-Kunde bist, dann kannst du über deine Telefonnummer tatsächlich eben eine Authentifizierung machen. Da sind die relativ klein. Also so wenig wie sie WLAN im eigenen Land machen, so gerne nutzen sie es in anderen Ländern. Und das ist halt eben tatsächlich das Lustige an der Geschichte.
Die nutzen da wirklich ERP-SIM oder nutzen ja
ERP-SIM. Weißt du, wie weit die mit der Standardisierung sind, gerade die IEEE?
Die IEEE, also tatsächlich die ARCOIs sind definiert, also insbesondere sind die Beacon definiert. Es wird allerdings noch weitere Felder geben, die Sie in Zukunft benutzen wollen. Es gibt demnächst einen neuen IETF-Standard, wo tatsächlich dieses Thema Hotspot 2.0 noch mal ein bisschen genauer definiert wird und festgenagelt wird auf Open Roam.
Wenn ich jetzt sagen will, ich will jetzt Open Roaming SSID ausstrahlen, muss ich jetzt nicht Member sein, muss aber irgendwie trotzdem denen sagen, dass...
Tatsächlich kannst du zu einem, der Member ist, gehen und sagen, pass mal auf, ich würde deine AirCoil ausstrahlen. Aber du kannst auch eine AirCoil ausstrahlen, die halt eben gesettelt ist. Also das heißt, dass du halt eben tatsächlich jemand seine AirCoil ausstrahlt, der das als öffentlicher Netzwerkprovider halt eben auch zur Verfügung stellt. Kannst du auch.
Ich brauche dann für den Radsec ja noch ein Zertifikat, oder?
Ja, das ist so. Da musst du dann den Vertrag mit dem Radiator schließen, zum Beispiel. Okay. Aber das ist halt eben tatsächlich halt eben auch eine Thematik, die du halt eben darstellen kannst. Also als WBA-Member bekommst du Zertifikate, wo du automatisch dich halt eben mit den entsprechenden Aggregatoren halt eben austauschen kannst. Wenn du nicht WBA-Member sein willst, dann ist das jetzt, kannst du das machen, aber du musst dich dann halt eben mit anderen Verträgen halt eben rumschlagen. Tatsächlich ist die WBA-Mitgliedschaft nicht teuer. Also die kostet sich 5.000 US-Dollar im Jahr. Das heißt also, für die, das ist ein erschwinglicher Preis. Ne? Das heißt, halt eben nicht nur die Zertifikate, sondern eben auch den Zugang zu allen Foren und insbesondere auch kann man mitarbeiten an den Sachen.
So, vielen Dank. Chat sind keine Fragen mehr. Danke für den Vortrag.